Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Ist ein bisschen kompliziertes Thema gewesen, was Sie sich ausgesucht haben für Ihre letzte Medienkonferenz, Rudolf Stramm. Interkonnektionspreise, Netzzugangsentbündelungspreise. Und vor allem, wenn man das hat müssen in andere Sprachen übersetzen, hat es bei den Journalistinnen und Journalisten ein paar Knöpfe in der Leitung. Wenn Sie so ein Thema zum ersten Mal auf dem Pult haben, wie das heute Morgen, geht es Ihnen gleich? Ein paar Knöpfe in der Leitung?
Ich habe mich in den letzten Jahren natürlich müssen in sehr viele Teilmärkte einschaffen, in Teilthemen, Spezialisierungsthemen, aber ich habe ja in der Preisüberwachung rund 20 Leute, also 13,5 Vollstellen, die natürlich spezialisiert sind. Zum Beispiel in dieser Frage ist ein Netzspezialist, der das mir vorbereitet hat und der auch geholfen hat, die Sachen zu formulieren und mit anderen, beiden Behörden, also WEKO und COMCOM, verhandeln.
Also Telekommunikation ist nur eins. Ich muss nur ein paar Stichworte sagen, als ich das gestern so durchgelesen habe. Ist alles von Hüftgelenk über Herzschrittmacher, die allenfalls teuer sind im Vergleich zum Ausland bis zu Abwassergebühren. Also wirklich eine breite technische Palette und nicht nur einfach die gängigen Produkte, die man vielleicht dran denkt. Jetzt konkret zu heute Morgen. Die Telekom-Gesellschaften verlangen zu viel für das Durchschalten von Anrufen. Sie machen Co-Handel untereinander. Jetzt ist die Forderung am Bundesrat, dass das Fernmeldegesetz soll angepasst werden, also eine Gesetzesänderung für mehr Kontrolle. Warum noch das Thema an Ihrem zweitletzten Tag als Preisüberwacher?
Wir haben ja das dritte gefordert und das ist ein Novum. Das ist jetzt an meinem zweitletzten Tag, dass alle drei Regulatorbehörden im Telekom-Bereich zusammen vor Presse gehen mit dieser Forderung.
Also COMCOM und
Wettbewerbskommission und COMCOM. Wir haben aus verschiedener Optik die gleiche Forderung und das ist eine Forderung, die dem Konsument nützt. Das ist jetzt einfach ein Eili ins Nestli vom Bundesrat Leuenberger speziell. Es ist nicht das Einzige, was ich noch jetzt gelegt habe. Wir haben auch noch Forderungen gestellt zur Überprüfung von Posttarifen. Wir haben Forderungen gestellt, dass das Littering-Problem, also die Gratiszeitungen, die in den Städten rumliegen und die öffentlichen Plätze zum Teil versauen, dass das auch angegangen wird, vom Umweltschutz her. Kurz, wir haben einiges noch jetzt angestossen, wo ich jetzt einfach nicht mehr kann selber mitmachen, aber wo ich hoffentlich kann erleben, dass es zu einer Lösung kommt. Es sind auch ein paar parlamentarische Themen. Ich möchte erinnern an die Frage Parallelimporte. Die kommen im Ständerat im September. Ein heftig umstrittenes Thema. Vor allem, weil die Pharmaindustrie da lobbyiert. Dann auch die Frage vom Cassis du Dijon, von der technischen Handelshemmnis, wo ich nicht allein, da haben andere geholfen, der Professor Zech zum Beispiel, aber geholfen anstossen, wo jetzt ein parlamentarisches Thema werden sein. Also es wird noch einiges, hoffentlich wird es noch Folgewirkungen haben.
Also die Eile, Rudolf Stramm, haben Sie nicht nur ins Nest vom Bundesrat gelegt und Parlament, sondern auch Ihrem Nachfolger, er ist dann nämlich der, der dann die bösen Briefe überkommt.
Er wird böse Briefe bekommen und ich gebe ihm keine Ratschläge, aber ich habe ihm das schon gesagt, als Preisüberwacher kann man nicht nur beliebt sein, es gibt böse Briefe, Preiskonflikte sind immer Interessenkonflikte und man muss auch gewisse Konflikte auch durchstehen, oder? Und auch vielleicht auch das Gespür haben, was man überhaupt psychisch ertragen an Konflikten. Manchmal sind es ja sogar Konflikte mit der eigenen Wahlbehörde, mit dem Bundesrat. Aber das muss er gewärtigen. Aber er wird sicher, wenn er es gut macht, auch sehr viele positive Zuschriften haben. Der Preisüberwacher ist so etwas wie eine Ombudsperson in der Bevölkerung, hat eine vertrauensbildende Funktion und das ist ja, der hält sich einfach die Waage. Negative und positive Äußerungen.
Sie haben es gesagt, man muss zum Teil auch eine dicke Haut haben. Man hat jetzt überall die Bilanz lesen von Ihren letzten 4 Jahren als Preisüberwacher. Sie haben den Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt etwa 300 Millionen im Jahr gespart. Das ist Geld, das kann man sagen. Jetzt mal eine andere Bilanz. Morgen ist Ihr letzter Arbeitstag. Eigentlich können Sie jetzt alles sagen. Man kann Sie nicht mehr entlassen. Ein paar konkrete Beispiele, wenn Sie zurückdenken, für Sitzungen, die vielleicht besonders Ihnen im Gedächtnis geblieben sind, scharfe Briefwechsel oder wo die Türen geknallt sind?
Ja, also ich will jetzt nicht mit unter Abgesang wüster Lieder aus dem Amt gehen. Man hat natürlich einige Konflikte durchzustehen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade in den letzten 6 Monaten noch, oder ist ein bisschen länger gegangen, Beschwerden gehabt, persönliche Aufsichtsbeschwerden gegen mich persönlich vom Schweizerischen Notarenverband. Weil wir uns gewagt haben, die Frechheit haben, mal die Notariatstarife in der Schweiz zu vergleichen, die etwa 1:2 oder sogar 1:3 variieren von Kanton zu Kanton. Und wir haben uns zu Recht rausgenommen, die Kantonsregierungen, die die Tarife festlegt, gewisse Empfehlungen zu geben. Und dann ist also eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bundesrätin Leuthard gegen mich persönlich eingereicht worden, mit ganz, ganz vielen, mit 10, 20 Seiten Begründung. Und die ist jetzt abgelehnt worden, in allen Punkten, weil wir da zuständig sind für die Notare. Aber es hat mich auch blockiert. Also der Notarenverband in der Westschweiz hat nachher allen Westschweizer Kantonsregierungen geschrieben, mit der falschen Information, es läuft das Verfahren gegen Preisüberwacher Stram in Bern und darum kann man nicht mehr auf den hören und kann nicht Verfahren durchführen.
Also harte Bandagen.
Also es sind harte Bandagen. Ich habe da einige Ding hatte. Ich habe jetzt wieder, vielleicht erinnere ich vor ein paar Monaten auch einmal gewagt, nicht nur immer die Apothekertarife, die wir ja auch immer wieder untersucht haben, sondern auch die Ärztemarsche von den selbst dispensierenden Ärzten anzuschauen. Und wir haben gesehen, dass doch da recht grosse Marschen sind, dass das ein grosser Einkommensbestandteil ist. Das ist bei gewissen Kantonen ist das 100'000 Franken Zusatzeinkommen aus dem Verkauf von Medikamenten im Jahr, im Durchschnitt. Und wenn ich jetzt also so die 20 bösesten Briefe anonym würde publizieren, die die Ärzte uns geschickt haben, und was da für ein Egoismus dahinter ist, dann würde man vielleicht sogar ein anderes Bild haben von gewissen Ärzten. Aber es ist sicher eine Minderheit von Ärzten, die so reagiert haben. Kurz, es ist immer wieder versucht worden, uns aus dem Spiel zu bringen. Ich erinnere mich, dass in einem von den ersten Amtstagen vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, bin ich eingeladen worden vom Chef von der Cablecom, wo man informell hat, weil über die Preisprüfungsverfahren reden. Und ich bin da in ein Berner Hotel sogar eingeladen worden zu einem Mittagessen. Und wo ich zurückgekommen bin ins Büro, ist ein eingeschriebener Brief von der Anwaltskanzlei von dieser gleichen Firma auf meinem Tisch gewesen, wo mich hat wollen, sozusagen Kompetenz abgestritten und in Ausstand versetzen. Und der Manager hat mir gar nichts gesagt vorher.
Das also sind gut zum Mittagessen, aber ins Gesicht gesagt hat er es ihnen nicht.
Ins Gesicht gesagt hat er nichts, oder? Und das also sind zum Teil da natürlich schon auch Trickli gespielt worden, wo ich mich auch haben müssen, ein bisschen Schuppen auf die Zähne legen.
Ist das immer so gewesen, Rudolf Stramm, dass man Ihnen das nie ins Gesicht gesagt hat? Ich erinnere, ein Beispiel, das mir gerade in den Sinn kommt, ist bei der Post. Sie haben den Vorwurf gehabt, die haben zu hohe Tarife, also bei der A- und B-Post. Verhandlungen hat es gegeben, Ende letzten Mai, also Ende Mai sind die geplatzt. Wie geht denn das? Da tut man sich nicht anlächeln, man schüttelt sich die Hand und dann gibt es eben doch Briefe.
Ja, also so ein Verfahren ist ja mit mehreren Etappen, mit Briefwechsel, mit gegenseitigem Informationsaustausch. Also zuerst muss unsere Firma oder auch eine Amtsstelle einmal die ganze Kalkulation offenlegen. Wir machen eine Bilanzprüfung, Kostenkalkulation und so weiter. Und dann kommt man einfach zu gewissen Schluss. Und bevor wir das publizieren, tun wir natürlich die konfrontieren, die Firma oder die Amtsstelle. Und das haben wir bei der Post auch gemacht. Und da ist also der Chef gekommen. Der Ulrich Gigi, der übrigens noch ein früherer Studienkollege ist. Und wir haben da ganz hart verhandelt. Und nachher sind die Verhandlungen gescheitert. Und ich muss einfach sagen, bei allen Freundschaften, persönlichen Freundschaften, ist dann natürlich, wenn man dann um Preise diskutiert und wenn es um dreistellige Millionenbeträge geht, sind dann natürlich Freundschaften gleich auch mal irgendwie zu Ende. Und das muss man einfach wissen und das muss man durchstehen.
Mit dem sind Sie wie umgegangen?
Ich habe natürlich schon vom Parlament her eine gewisse Konfliktfähigkeit mitgebracht und ich habe gewusst, dass ich nicht mehr Karriere machen und Rücksicht nehmen und nicht noch eine Bundesratskarriere vor mir steht und so. Das braucht schon eine gewisse innere, wie soll ich sagen, Unabhängigkeit und Distanz. Aber
also auch bei Freundschaften?
Bei Freundschaften muss man selbst gegenüber Bundesrat, wo ja meine Wahlbehörde ist, aber der Preisüberwacher ist zum Glück, das hat das Volk so wollen, in der Volksabstimmung, ja nicht weisungsgebunden. Aber die Frage, wie ist man da umgegangen, dann ganz technisch, nämlich, wir haben kalkuliert und ich habe vielleicht einen zweiten Ökonom oder eine Ökonomin nochmal angesetzt, schaue ich das nochmal an, eine Second Opinion, vielleicht von aussen eingeholt, für zu schauen, stehen wir richtig, man kann sich ja verrennen, man kann sich auch verrechnen. Auch die guten akademischen Ökonomen können sich verrechnen und es braucht bei allem Rechnungskunst und Scheinexaktheit auch noch so etwas wie einen gesunden Menschenverstand, oder? Und dort, wenn man dann aber das überprüft hat und zum Schluss ist gekommen, doch, da ist ein Preismissbrauch, das ist eine Preisüberhöhung, dann habe ich einfach nachher das einfach durchgezogen. Das muss man einfach, das ist, wird erwartet von der Preisregulatorbehörde.
Ich will noch einen Moment bei der Post bleiben, weil dort ist es ja klar, dort haben sie den Vorwurf gemacht, es gibt eine Preisüberhöhung. Jetzt hat die Post gesagt, der Preisüberwacher ist eigentlich für die Preise zuständig, aber nicht für wie viel Gewinn angemessen. Sieg.
Das ist richtig. Wir sind nicht ein Gewinnüberwacher, sondern ein Preisüberwacher. Aber nach Preisüberwachungsgesetz, da sind die Methoden von der Preiskalkulation drin, von der Nachprüfung, ist eine von den Methoden auch Gewinnermittlung. Eine andere ist die Kostenkalkulation, eine andere ist Vergleichspreise, Benchmarking und so weiter. Das ist ja im Gesetz vorhanden. Und wir haben einfach, sind zum Schluss gekommen, dass von den Gewinnen, vor allem im Monopolbereich, also bei den Briefen, dort, wo nicht Wettbewerb herrscht, von den überhöhten Gewinnen, man muss zurückschliessen, dass die Tarife recht hoch oder zu hoch sind. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, ich kann jetzt da noch keine Details sagen, aber es ist eine von den anerkannten, gesetzlich festgelegten Methoden, wenn man über Gewinne redet. Zudem vielleicht generell, nicht weil der Eigner von Post ist ja der Bund. Also vertreten
die genau, das habe ich auch
Also das UWEC und das Finanzdepartement sind ja zusammen verantwortlich. Übrigens ähnlich bei der SBB. Der Eigner ist der Bund und der Preisüberwacher hat aber die missbräuchlichen Preise zugunsten der Kunden zu beurteilen. Und das ist natürlich ein Interessenkonflikt. Und ich habe mich immer gegenüber dem Departement Leuenberger, also UWEC, und dem Departement Merz, dem Finanzdepartement, auf einen Standpunkt gestellt, was der angemessene Preis ist, entscheidet nicht dir als Eigner im Monopolbereich, sondern Preisregulatorbehörde. Und das ist Preisüberwachung. Da haben sie leer geschluckt. Aber
Sie haben natürlich auch ein Interesse. Also man muss natürlich sagen, wenn Postgewinn macht, dann hat auch der Bund, das wären etwa 200 Millionen im Jahr, jetzt, wenn die Preise einfach runtergehen, dann hat der Bund weniger Gewinn. Also das hat
das
ja
ist richtig.
Dauernd so Interessensverflechtungen. Wie gehen Sie dagegen mit dem dann um? Es ist ja dann, wenn die ganze Front, also Post will Preise nicht runtertun, der Bund will Preise wahrscheinlich nicht gerade das eigene Interesse, das runterzutun, weil er Geld verliert, also?
Ich bin da immer recht, wie soll ich sagen, gelassen und cool an die Situation her, dass ihr Recht ist, vom Eigner Gewinne zu erhöhen. Übrigens, das macht ja die Pharmaindustrie zur Genüge und andere auch. Das ist ihr Recht und das ist ihre Interessenposition. Aber die Ökonomie besteht ja aus verschiedenen Interessenpositionen. Und die Position dort, wo der Wettbewerb nicht spielt, die Position von der Preisbehörde, von der Preisüberwachung ist, zu verhindern, dass die Preise überhöht sind, dass missbräuchliche Preise sind, im Interesse vom Kunden. Und ich muss immer betonen, nicht nur im Interesse vom einzelnen Haushalt, sondern und von der Tante Emma, sondern auch von den Unternehmungen. KMU, auch die Bauern, die können ja nicht einfach ausweichen, die sind auch angewiesen auf diesen Service und dort haben wir einen Interessenkonflikt. Und der Interessenkonflikt muss man halt können durchstehen. Das ist übrigens noch nicht ausgestanden. Auch wer leidet
den Also man sagt ja, Post hat gewartet eigentlich, bis sie endlich gehen. Und das auch verzögert. Post bestreitet das heftig.
Aber ich hatte das immer ein bisschen Verdacht gehabt. Sie haben mehrmals wieder 30 Tage Fristenstreckung für irgendeine Antwort zu geben, die sie eigentlich am anderen Tag hätte können geben. Aber ich bin ihnen nicht böse. Sie machen ja eine gute, wie soll ich sagen, sie verteidigen ihre Firma. Ich finde übrigens Post in der Schweiz sehr effizient. Aber im Monopolbereich ist kein Wettbewerb. Und dort ist es Sache nachher vom Preisregulator, einfach zu sagen, die Preise, die Gewinne dürfen angemessen sein. Angemessener Gewinn. So steht es auch im Gesetz und in den Verordnungen. Aber er darf nicht überhöht sein. Sonst müssen Tarife korrigiert werden.
Rudolf Stramm, innerhalb von ihrer eigenen Partei hat es Kritik gegeben. Also zum Beispiel der SP-Stadtrat Martin Baser hat einmal gesagt, wenn sie so weitermachen, dann werden sie noch Ehrenmitglied von der SVP. Und darum ging es um einen Streit, weil sie losgegangen sind auf die Abwassergebühren in Zürich, wo sie die im Visier hatten. Für viele Linke sind Monopole eigentlich fast ein bisschen heilig oder vor allem so staatliche Monopole. Und sie sind auf die los. Sie sind zwar Sozialdemokrat, aber auch vor dem Monopol nicht zurückgescheut.
Ja, du siehst, ich habe eben Kritik von allen Seiten bekommen. Also die Pharmaindustrie oder ihre Lobbyist hat mich schlecht gemacht, zum Teil im Bundesbern, aber auch einzelne Gemeindebehörden, wo ich vielleicht habe Wasser, Abwasser oder Kirchtarif angeschaut, sind eben auch nicht zufrieden gewesen. Das, ich finde es einfach, der Preisüberwacher hat eine gewisse richterliche Funktion, eine Unabhängigkeit zu wahren in der Kostenkalkulation und darf nicht auf einmal blind sein. Und der Staat ist eben eigentlich auch nicht sakrosankt, oder? Man muss einfach davon ausgehen, ich bin nicht einfach für irgendwie Privatisierungsapostel oder so. Ich finde, der Staat hat sogar eine wichtige Service-Public-Funktion und man kann nicht überall, der Wettbewerb spielt nicht überall. Aber die öffentlichen Stellen, Infrastrukturunternehmen können ja auch zu hohe Preise haben. Zum Beispiel in den Wasser-Abwasser-Fragen. Es gibt Gemeinden und Städte, die ihre Abwassernetze, die 40 bis 60 Jahre Lebensdauer haben, in 20 Jahren abschreiben. Das heisst, das ist eine stille Reservebildung und das ist natürlich aus unserer Sicht ein Preismissbrauch, den man korrigieren muss.
Jetzt viel kann man lesen, sie kämpfen, wenn sie für Preise kämpfen, kämpfen sie auf, also sie kämpfen für den freien Markt. Da fragen sich viele Linke auch, wie weit geht denn das? Also, ich denke zum Beispiel, wenn jetzt Lidls und Aldis kennt und andere Grossverteiler unter Druck setzen oder den Märkte unter Druck setzen, fragt man sich vielleicht ja, also freie Märkte um welchen Preis? Oder wie weit gehen sie da?
Man muss das einfach möglichst unideologisch und undogmatisch angehen.
Kann man das bei dieser Frage?
Ja, die Frage, mehr oder weniger Staat, privat oder Staat, ist ja eine von den ideologisch am stärksten belasteten Diskussionen im Parlament und in der Politik. Ich bin der Meinung, bei beweglichen Gütern, das soll, also Handelsgüter sollen Private machen. Ich bin auch der Meinung, bei Gütern, wo ein Wettbewerb da ist, zum Beispiel im Telekom-Markt, wo alle Jahre neue Produkte auf den Markt kommen und die ganze Kapazität, dass sich um eine Zehnerpotenz verändern, wo die Innovation eine Rolle spielt, das soll Private eine Rolle spielen. Aber sagen wir, bei natürlichen Monopol, also bei Netz, bei Wassernetz, Abwassernetz, Stromnetz, Schienennetz, wo man nicht kann einen Wettbewerb herbetten, weil es ein Monopol ist, oder? Weil es nur einen gibt. Dort bin ich der Meinung, dass der Staat das gerade so gut macht und dass man das in ruhigen Staatshand so behalten soll. Aber es braucht einen unabhängigen Preisregulator, dass nachher der Staat oder der Staatsbetrieb nicht Bürger wieder prellt. Ich habe ja sehr gute Übersicht bekommen über so Tarife, zum Beispiel bei Spitäler, öffentliche Spitäler, die im Staat, in den Kantonen gehören, und private Spitäler. Und ich kann zum Beispiel die Behauptung, privat ist gut, Staat ist ineffizient, nicht teilen. Wir haben wir sehen ja die Tarife und die Kosten der Spitäler, und zwar also falschwere bereinigte Fallkosten der Spitäler, wo also die Diagnose einkalkuliert wird. Und wir haben gesehen, dass also zum Beispiel private Spitäler nicht billiger sind, zum Teil sogar teurer, dass es nicht einmal sehr darauf abkommt, ob es jetzt öffentlich und privat. Wenn man eine Korrelationsanalyse macht, sieht man, dass sogar öffentliche Spitäler ganz, ganz leicht billiger sind als private. Und ich komme davon weg, jetzt einfach zu sagen, es gibt nur schwarz-weiß, man muss das viel pragmatischer angehen und ich würde das eigentlich auch dem Parlament empfehlen.
Also versuchen, Sie würden sich zwar als Sozialdemokrat bezeichnen, aber wenn es um Preise geht, dann versuchen Sie nicht ideologisch zu sein.
Ja, ich muss natürlich sagen, immer, oder weiss, manchmal in der SP oder bei den Gewerkschaften heisst es, Wettbewerb gleich Pfui, muss ich immer sagen, es kommt, weiss Gott, halt nicht nur darauf ab, was man in der Lohntüte hat, also nicht nur auf Nominallöhne, sondern was man mit dem kann kaufen. Und die Kaufkraftseite, also Preise und was man mit den Löhnen tatsächlich kann kaufen, ist ebenso wichtig. Das ist auch eine soziale Aufgabe. Aufgabe, und das hat man das vielleicht ein bisschen verkannt. Ich sehe übrigens, dass man viel pragmatischer geworden ist, sowohl in der bürgerlichen Seite, dass man heute auch wieder akzeptiert, es braucht einen Preisregulator in ganz Europa.
Also ich kann sogar jemanden zitieren, der Ökonom Franz Jäger, der am Anfang ziemlich heftig gegen das Amt geschossen hat, sagt jetzt, es sei ein Jammer, dass sie gehen.
Ja gut, der Franz Jäger ist ein impulsiver Mensch. Und ich würde sagen, wehe wäre beim Franz Jäger in Ungnade fällt und Freude, wenn ihm jemand gefällt. Aber jetzt muss ich sagen, der Professor, Ökonomieprofessor Franz Jäger weiss natürlich, dass ein Preis nur korrekt ist, wenn ein Wettbewerb spielt. Aber wenn staatlich administrierte Preise sind, oder? Monopolpreise bei Netz oder marktbeherrschende Unternehmungen, wo der Wettbewerb nicht spielt, braucht es eben einen Preisregulator. Und in dem Sinn haben wir uns verstanden. Und vielleicht hat er ja auch geschätzt, dass sowas, ich habe in Zeitungen gelesen, dass ich eben nicht nur Einzelentscheid getroffen habe. Ich habe zwar durch Einzelentscheid etwa 300 Millionen pro Jahr am Konsument gespart, indem dass man Preiserhöhungen hat verhindert oder den Preis gesenkt. Aber dass ich neben den Einzelentscheid auch noch habe probiert, systemisch Einfluss zu nehmen auf Wettbewerbsbehinderungen, auf Importbehinderungen.
Wir haben heute Morgen an der Medienkonferenz, oder wo es auch darum geht, eine Gesetzesänderung zu machen, wo das alle
da haben wir einfach gesehen, gerade vor der Preisüberwachung, das kann nicht der Preisüberwacher, kann nicht einmal die WEKO oder COMCOM, sondern da braucht es jetzt eine gesetzliche Änderung, und darum sind wir ja gemeinsam am Bundesrat gelangt.
Es hat viel Kritik, gibt jetzt auch viel Lob. Es gibt gewisse Industrien, die wahrscheinlich gute Freunde sind, dass sie gehen, zum Beispiel die Pharmaindustrie. Wahrscheinlich müssen jetzt gespannt auf einen Nachfolger warten. Es gibt nicht mehr so viel Zeit in dem Gespräch zum Ausblick machen, Rudolf Stramm. Mitarbeiter von Ihnen sagen, sie sind ständig auf Trab, sie sind immer dran. Ihr Amt, ist das eine Art Mission? Jetzt für Sie gesehen?
Ja. Ich komme aus dem Oberemmittag, und dort hat man immer schon von der ganz so kalvinistischen Arbeitshaltung hat man natürlich probiert, immer gut zu machen und immer zur Zufriedenheit zu arbeiten. Das ist vielleicht von dieser Prägung her. Ich bin natürlich auch engagiert gewesen in der sozialen Frage, oder? Das ist für mich auch immer wichtig gewesen, zu schauen, dass auch die einfachen Leute zu ihrem Recht kommen, oder? Und dass da gerade marktmächtige Unternehmungen oder auch staatliche Infrastrukturunternehmungen können natürlich die kleinen Leute auch übervorteilen. Und da habe ich schon manchmal auch eine gewisse Wut gehabt. Und da ist mir das Messer im Sack aufgegangen, wenn ich gewisse gewinne, wenn ich habe gesehen, wie die Pharmaindustrie, wo es ja weiss, gut geht, ihre Interessen knallhart vertritt gegen zum Beispiel Parallelimporte. Und die gleiche Industrie verlangt dann von unseren Bauern eine Marktöffnung und Liberalisierung. Also da habe ich auch im Alter von 65 Jahre nicht ganz können die Emotionen einfach nur im Sack verstecken.
Man kann sich auch nicht vorstellen, dass Sie jetzt einfach im Sinne Rentner werden, nachdem Sie morgen das Büro geräumt haben. Sie haben ein Buch geschrieben, warum wir so reich sind. Ihr nächstes Thema oder das Thema, das sich schon damit befasst, ist Berufsbildung als Thema, Akademisierung, also weg vom Preiskampf eigentlich zu der Berufsbildung. Wieso geht Berufsbildung zum Schluss?
Also ich habe ja selber eine Lehre gemacht und eine Ingenieurschule und eine Uni gemacht und habe in meinem Leben natürlich auch immer Leute begegnet. Sind sie arbeitsmarktfähig und können sie arbeiten oder nicht? Und ich bin schon überzeugt, dass Berufslehre, die gibt es ja nicht in vielen Ländern, die Berufslehre und dass die berufspraktische Ausbildung ganz ein wesentlicher Standortvorteil ist für die Schweiz. Wir wären, wenn man nur auf die Löhne schaut, international weg vom Fenster bei vielen Produkten, wenn man nicht Präzisionsarbeit hätte, so exakte Arbeit, termintreue Nischenproduktion, maßgeschneiderte Lösungen, und das kann man nur, das sind nicht Akademiker, gute gibt es überall, aber das sind die berufspraktische Ausbildung, die eine Lehre macht. Und mit meinem Buch «Warum wir so reich sind», möchte ich das auch ein bisschen valorisieren, ein bisschen bewerten, und das wird auch meine zukünftige Tätigkeit sein. Mal das Wort Ruhestand eigentlich habe ich nie ganz mögen. Ich mache jetzt einfach etwas anderes, und das habe ich immer als wichtig angeschaut, nämlich im Bereich Berufsbildung, Berufsschullehrerausbildung und Berufsberaterausbildung.
Rudolf Stramm, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.